Ganz herzlichen Dank, Susanna. Ja, ich freue mich jetzt, bei Ihnen zu sein heute Nachmittag und etwas übers Handauflegen weitergeben zu dürfen. Ich beginne da, wo Peter Zimmerling aufgehört hat mit seiner Erfahrung, nämlich mit einer Begegnung mit einem Studienkollegen. Einige kennen ihn sicher. Es ist Tobias Brandner, der gleich nach dem Studium nach Hongkong ging und für Mission 21 da bis heute arbeitet. Heute ist er bekannt als Vater Tobias. Als er einmal in die Schweiz zurückkam, hat er mir erzählt, dass er, wenn er in China predigt, auf Chinesisch, dann stehen am Schluss des Gottesdienstes die Chinesen draußen vor der Kirche und sagen, jetzt bitte, leg uns die Hand auf. Sie möchten nicht nur etwas vom Evangelium hören, sie möchten das auch erfahren. Das war für ihn als reformierter Theologe zunächst etwas befremdend. Er hat dann aber sich überwunden und heute scheint das für ihn offenbar eine ganz selbstverständliche Praxis zu sein. Bei uns sind die Reaktionen sehr gemischt, wenn man von Handauflegen spricht. Zunächst einmal abwehrend. Die einen sagen, ja, ist jetzt das etwas Esoterisches oder irgendein Hokuspokus, der jetzt da in die Kirche Einzug hält. Oder dann wird es gerade in die andere Ecke verbannt, nämlich das sei charismatisch und habe nichts zu tun mit der Landeskirche. Das ist eigentlich erstaunlich. Handauflegen ist eine jahrhundertealte christliche Praxis und war immer eine Aufgabe der Kirche. Bei uns hier in der Schweiz haben wir zum Glück Walter Hollenweger erleben dürfen, der in den 80er Jahren von England zurückkam. Und ich glaube, alle, die Salbungs- und Segnungsgottesdienste seither anbieten, haben bei ihm gelernt, ich auch. Das war für uns damals neu, aber heute ist das etabliert, diese Salbungs- und Segnungsgottesdienste. Und in den letzten Jahren ist ja auch in einigen Kirchgemeinden ein Angebot auf die Beine gestellt worden, initiiert worden, nämlich dass Handauflegen auch außerhalb von Gottesdiensten angeboten wird. Und das offenbar mit Erfolg. Ich möchte Ihnen heute etwas übers Handauflegen sagen. Das wird der erste Teil sein meines Referates, ein kurzer Blick in die Tradition. Dann einige zentrale Aspekte des Handauflegens aufnehmen und am Schluss noch Hinweise zum Handauflegen heute in unseren Kirchgemeinden geben. Also nicht praktische Hinweise mehr, wo das angeboten wird. Handauflegen ist zunächst einmal eine ganz einfache Geste menschlicher Zuwendung. Das ist nichts Besonderes, kennen wir alle, macht jede Mutter, jeder Vater. Wenn ein Kind hinfällt, dann legen wir die Hand auf. Darüber hinaus ist es aber ein ganz altes religiöses Heilritual, und zwar ein Heilritual, das weit vor christlicher Zeit praktiziert wurde. Der älteste Beleg findet sich im Rigveda, das sind die heiligen Texte der Hindus, wo es heißt, den 10 gespaltenen Händen, sind die Finger, eilt die Zunge vor mit ihrem Spruch, die Hände bringen Heilung dir, mit beiden rühren wir dich an. Also 3.500 Jahre alt. Wir kennen das Handauflegen auch vom alten Ägypten. Da gibt es einen sogenannten Zauberspruch auf einem Papyrus, der im Berliner Museum ausgestellt ist. Da heißt es von einem Priester, meine Hände, die Hände des Priesters, liegen auf diesem Kind, wie die Hände der Isis liegen auf ihrem Sohn Horus. Und das Letzte noch aus einer babylonischen Beschwörungstafel, da ist Deskula, die Herrin, die die Toten erweckt, die durch Abwischen ihrer heiligen Hand Tote wieder zum Leben erweckt. Natürlich kennen wir das Handauflegen auch aus der biblischen Tradition. Sie alle kennen die Berichte aus der Bibel, die Heilungsgeschichten, die von Jesus erzählt werden. Jesus hat geheilt mit Handauflegen, aber auch seine Apostel haben geheilt mit Handauflegen und ganz gewöhnliche Menschen in der Apostelgeschichte. Und nach seinem Tod gab der auferstandene Christus seinen Jüngern den Auftrag, in aller Welt das Evangelium zu verkünden. Und er gab ihnen eine Verheißung mit. Er sagte, alle, die zum Glauben kommen, denen werden folgende Zeichen folgen. Unter anderem Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Markus 16, 18b. In den christlichen Gemeinden der alten und der mittelalterlichen Kirche wurden denn auch selbstverständlich Hände aufgelegt und Heilungen geschahen. Da finden wir Belege bei den Kirchenvätern. Das Evangelium war also nie nur eine Sache, die sich im Kopf oder allenfalls im Herzen abspielte, sondern die frohe Botschaft, das Evangelium, umfasste immer den ganzen Menschen, seinen Leib, seine Seele und seinen Geist. Ich mache jetzt einen großen Sprung, nämlich in die Zeit der Reformation. Das ist ja für die Reformierten oder für die reformatorischen Kirchen immer ganz besonders wichtig. Was haben die Reformatoren zu einer Sache gesagt? Also manchmal scheint mir das, als hätten die gestern noch gelebt und würden uns da heute über die Schulter schauen. Interessant ist dieser Brief von Martin Luther, den er 1545 an einen Kollegen geschrieben hat. Er sagt da, wahrscheinlich ist es zu klein, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, er schreibt da, mach einen Hausbesuch, lege dem Kranken die Hände auf und sprich, Friede sei mit dir, lieber Bruder, von Gott, unserem Vater und vom Herrn Jesus Christus. Darauf bete das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser und schließe das ab mit den Worten, Gott, allmächtiger Vater, du hast zu uns durch deinen Sohn gesagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, gewährt er es euch. Und auf solches Wort und solchen Befehl deines Sohnes bitten wir mit all unserer Glaubenskraft, würdige diesen Menschen, befreie ihn von allem Übel und zerstöre das Werk des Satans in ihm zur Verherrlichung deines Namens und zum Wachstum des Glaubens. Und dann leg ihm die Hände auf und sprich die Zeichen, die denen folgen, die da glauben sind, auf die Kranken legen sie die Hände und es wird ihnen gut gehen. Und jetzt erstaunlich, dies alles tu bis zu dreimal am Tag. Muss man sich mal vorstellen. Der Herr Pfarrer oder die Frau Pfarrer kommt dreimal pro Tag auf Hausbesuch, um Hand aufzulegen. Luther sagt, leb wohl, einen anderen Rat habe ich nicht. Ich komme nun zu einem zweiten Punkt, zu einigen zentralen Aspekten des Handauflegens. So wie Martin Luther das Handauflegen seinem Kollegen beschreibt, das hat er nicht selbst erfunden. Er stützt sich da auf eine Form des Handauflegens, die sich im Lauf der Jahrhunderte, und zwar schon in den vorchristlichen religiösen Heilritualen, herausgebildet hat und zur selbstverständlichen Praxis geworden ist. Manfred Josutis, der praktische Theologe, hat die drei zentralen Elemente sehr schön herausgearbeitet. Er hat gesagt, das erste ist Gebet, also die Anrufung der Macht, von der wir Heilung erhoffen. Das haben wir schon im Rigveda gefunden, der Spruch, also die Zunge eilt den Händen vor mit ihrem Spruch. Das ist das Gebet. Das zweite, die Bitte um Heilung. Und zwar jetzt nicht um etwas Bestimmtes, körperliche Heilung zum Beispiel, sondern eine ganz offene Bitte, so wie Luther auch sagt, würdige diesen Menschen, befreie ihn. Das ist sehr offen. Und das Dritte ist das Medium, die Handauflegung. So wie wir das Wasser bei der Taufe benutzen oder Brot und Wein beim Abendmahl. Das sind die drei zentralen Elemente, die zum Handauflegen gehören, wenn wir es in unserer kirchlich-christlichen Tradition praktizieren. Ansonsten, wie das Handauflegen geschieht, da gibt es keine festen Elemente oder keine fixen Vorschriften. Das ist ein freies Ritual. Das heißt, methodisch betrachtet ist das Ritual, abgesehen von diesen drei Elementen, frei. Aber die Methode ist insofern entscheidend, als dass wir beim Handauflegen nichts tun, was in einem Menschen, der Handauflegen bekommt, Abwehr oder Widerstand auslösen könnte. Das ist eigentlich das Wesentliche, das man lernt beim Handauflegen, methodisch gesehen. Das heißt, wesentlich ist, dass sich jemand anvertrauen kann, dass sich jemand öffnen kann und sich nicht verspannt oder verkrampft während des Handauflegens. Es gab Ende der 90er Jahre eine ganz große Studie in Österreich von der Universität Graz. Da wurden etwa 100 Heiler, Heilerinnen in Österreich untersucht. Und die haben alle gesagt, es ist wichtig, dass man sich öffnen kann, auch spirituell öffnen kann und dass Dinge nicht verhindert werden. Wir können nichts herbeiführen aktiv, aber wir könnten verhindern, wenn wir etwas tun, was Menschen, die Hand auflegen bekommen, unangenehm ist. Was man also unter Methode in Anführungsstrichen subsumieren könnte, ist die Art der Begleitung, die Sensibilität, das Verständnis für einen Menschen sowie die emotionale Hinwendung. Das heißt, die seelische und körperliche Berührung. Das ist eigentlich das, was methodisch so die Wirkkraft ausmacht. In dieser Grazer Studie heißt es denn auch, das macht für die Klienten eindeutig die große Attraktivität der spirituellen Heilung aus, dass nämlich das große Bedürfnis, Hände aufgelegt zu bekommen, im wörtlichen Sinn von der Schulmedizin nicht erfüllt werden kann. Schön war das Beispiel von Susanna am Anfang. Es war ja nicht die Ärztin selber, die Hand aufgelegt hat, sondern sie hat dich zu jemandem geschickt, zu dieser Judith. Aber immerhin. Es gibt einen Schmerzmediziner in Bülach, Roland Schreiber, der hat gerade ein Buch herausgegeben, Gesichter des Schmerzes, der vor allem mit austherapierten Schmerzpatienten zu tun hat. Und er schreibt in seinem Buch, wenn ich meinem Patienten seinen Schmerz glaube, ist dies eine Handlung, die nicht nur ein basaler Akt in der zwischenmenschlichen Beziehungsaufnahme ist, sondern bereits eine medizinische Handlung. Also das ist so eigentlich die Methode, die liebevolle Begegnung. Jetzt ist natürlich auch immer wieder die Frage, braucht es zum Handauflegen eine spezielle Begabung, ein besonderes Charisma? Einerseits gehen Menschen oft davon aus, ja, man muss aus einer Heilerfamilie kommen, man muss ein Charisma haben und genau deshalb lehnen sie das Handauflegen ab. Sagen, ja, das ist Gurutum. Die Theologin Silke Harms, die stellt fest, dass der Auftrag Christi in der Kirche auf drei verschiedene Weisen realisiert wird. Da ist einerseits der Auftrag an alle Getauften. Wer das so versteht, stützt sich auf Markus 16 eben. Denen aber, die zum Glauben kommen, werden diese Zeichen folgen. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Das heißt, alle, die glauben, dürfen Hand auflegen. Können tun es nicht alle, nicht weil es dafür eine besondere Fähigkeit braucht, aber es braucht auch eine Übung. so wie Klavierspielen auch alle könnten, prinzipiell, aber es braucht Übung. Das zweite ist das charismatische Modell. Wer sich darauf stützt, sagt, es müssen besonders begabte Menschen sein. Und Referenzstelle in der Bibel ist 1. Korinther 12, nämlich der Leib Christi und die einzelnen Glieder, die unterschiedliche Begabungen mitbekommen haben, eben zum Beispiel die Gabe der Heilung. Und die Dritten, die stützen sich auf Jakobus 5,14, nämlich die möchten das Handauflegen an das Amt binden und sagen, es sind die Ältesten, also die Amtsträger der Gemeinde, die Hand auflegen dürfen. Das sind diese drei unterschiedlichen Zugänge oder Modelle und alle stützen sich natürlich auf unterschiedliche Bibelstellen. Ich glaube, ganz unabhängig vom Zugang zum Handauflegen, also wie ich das jetzt verstehe, diesen Auftrag verstehe, es braucht vor allem eins. Es braucht Demut. Demut im Sinne des Mutes zur Hingabe und Vertrauen. Das scheint mir das Wichtigste zu sein, also diese innere Haltung von Demut und Vertrauen. Handauflegen ist deshalb meines Erachtens ein spiritueller Weg. Es ist nicht etwas, was ich einfach kann oder nicht kann, sondern ein Weg, der sich vertieft und zwar ein Leben lang. Das wird nicht aufhören. Also die innere Haltung von Demut und Vertrauen scheint mir das Wichtigste zu sein, weil es ist ja nicht unsere Kraft, die heilend wirkt, sondern es ist die Kraft Gottes, die heilt. Im Lauf des Mittelalters hat sich dafür das Motiv des Christus Medicus herausgebildet. Christus ist der Arzt, der heilt. Und wir als Menschen sind absolut abhängig von dieser Segenskraft. Sie ist weder manipulierbar über unsere Hände noch verfügbar. Also auch wenn wir noch so komplizierte Rituale anstellen, das hat gar nichts mit der Wirkkraft zu tun. Jede eigene Absicht, auch meine Erwartungen, meine Wünsche helfen zu wollen, natürlich möchten wir helfen, aber all das hindert den freien Fluss der Segenskraft. Also die innere Haltung beim Handauflegen zeichnet sich aus durch Absichtslosigkeit, geschehen lassen, nicht wissend, wie die Kraft wirken wird. Und was für den Menschen, der da vor mir sitzt oder liegt, gut ist oder heilsam ist. Aber darauf zu vertrauen, dass die Kraft Gottes zum Besten dieses Menschen wirkt. Wir können uns für diese Kraft öffnen, wach, präsent innerlich, aber wir können sie uns nicht verfügbar machen. Und in den Worten Josutis, diese seelsorgerliche Arbeit verlangt in jedem Fall die Präsenz einer Person, die von sich selbst entleert, vom Geist Gottes erfüllt, für den anderen geöffnet ist. Das ist ein sehr hoher Anspruch. Es ist immer ein Ziel, das uns vorausliegt. Ich glaube, niemand kann das so von sich sagen. Um diese Haltung zu unterstreichen, scheint es mir auch wichtig, dass das Handauflegen in einen festen Rahmen eingebettet ist. Also die Leute, die kommen, dass sie wissen, wie das abläuft, wie wir das verstehen. So dass es nicht irgendetwas Geheimnisvolles ist, noch mit viel vielleicht Räuchern und dunkler, dämmeriger Atmosphäre, meditativer Musik, sodass man das Gefühl hat, da geschieht irgendetwas Geheimnisvolles. Aus reformierter Sicht soll das möglichst auch nüchtern ablaufen. Wie können wir nun das Handauflegen einordnen, theologisch einordnen? Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, die je unterschiedliche Aspekte betonen. Die eine Möglichkeit, dass wir das Handauflegen in das Gebiet der Seelsorge einordnen und es zum Beispiel als Form des Trostes verstehen. So zum Beispiel die Theologin Angelika Segel, die sich in ihrem Studienurlaub intensiv mit dem Handauflegen auseinandergesetzt hat. Sie schreibt: Meines Erachtens ist das Handauflegen eine neue Form geistlicher Kommunikation, die das versinnbildlicht und leibhaft konkret werden lässt, was zwischen Mensch und Gott in Jesus Christus geschehen ist und was Bestand hat. Das körperliche Erleben des Aufgefangenseins und des Gehaltenwerdens hat oft eine stärkere Wirkung als gesprochene Worte. Und sie stützt sich dabei in ihrer Arbeit auf die Publikation von Christoph Schneider-Habrecht, der den Trost durch Körperkontakt auf die Formel bringt: Die zärtliche Berührung tröstet den Leib, der ich bin, im Leiden an dem Körper, den ich habe. Es wäre auch möglich, dass, und so sehe ich das, das Handauflegen als eine spezifische Form des Segnens aufzufassen, das seit den Anfängen auch mit Berührung verbunden ist. Das finden wir auch zuhauf in der Bibel. Und auf dieser Linie bewegt sich auch Josutis in seiner energetischen Seelsorge, wenn er schreibt oder das so auffasst, dass der Mensch ein Machtfeld ist, ein spannungsgeladenes Machtfeld, da kämpfen verschiedene Mächte im Menschen. Und er sagt, es geht in der Seelsorge darum, den destruktiven Machtfeldern die Geistesgegenwart des Heiligen entgegenzusetzen. Also es ist ein Kraftgeschehen in der Seelsorge. Und er sagt, darauf basiert die Seelsorge, sie besteht in der Vermittlung von Segen. Und er sagt da wörtlich, das heißt, ein Kraftgeschehen zu mobilisieren. Also geschieht etwas. Das ist nicht nur so ein bisschen sprechen miteinander. Josutis sagt, diese Lebenskraft oder Segenskraft, die fließt wahrscheinlich schon auch in zwischenmenschlichen Ritualen, wenn wir einander berühren, die Hände geben. Aber die Handauflegung steigert ein Flussgeschehen, das schon im Händedruck angelegt ist, sagt er. Und weiter schreibt er, unterstellt wird dabei, dass durch diese Behandlung Vitalkräfte fließen, die nicht aus dem energetischen Reservoir der Handelnden stammen. Die religiöse Heilung ist eine Wirkung des Segens. Wer Erfahrung hat mit dem kontemplativen Beten, der kennt diese fließende Lebenskraft, die allem zugrunde liegt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Handauflegen in das Feld der Diakonie einzuordnen. So zum Beispiel Verena Haudenschild in ihrer Lizenziatsarbeit 2010. Ihr Interesse war das Beziehungsgeschehen beim Helfen durch Handauflegen zu untersuchen. Und sie schreibt da, beim Handauflegen kommt es zu einer Beziehung zwischen dem Kranken und dem Helfer. Diese Beziehung entsteht primär über die Berührung, nicht über das Wort. Die Berührung ist spürbar, erfahrbar. Und je nach Wirklichkeitsverständnis der Beteiligten kann diese spürbare Berührung mit einer heilenden Energie in Verbindung gebracht werden. Wenn diese Energie mit Gott in Verbindung gebracht wird, entsteht beim Handauflegen ein wortloses Beziehungsgeschehen von Mensch zu Mensch, von Mensch zu Gott und des Menschen zu sich selbst. Soweit Verena Haudenschild. Das ist auch eine Möglichkeit, das Handauflegen als diakonisches Handeln aufzufassen. Wie wirkt denn nun das Handauflegen? Aus meiner Erfahrung, und das teile ich mit vielen, die Hand auflegen, kann das Handauflegen auf drei Ebenen wirken. Es kann physisch eine Wirkung entfalten, das heißt, dass wirklich Schmerzen verschwinden oder gelindert werden. Oder eben, dass Schmerzpatienten zum Beispiel über diese Zeit, in der sie Hand auflegen bekommen, weniger Schmerzmedikamente verlangen. Eine alte Frau in dieser Studie, die Susanna erwähnt hat, in Pflegeheimen, die hat am Schluss gesagt, ich wusste gar nicht, was es heißt, mich zu entspannen, bis ich jetzt dieses Handauflegen erfahren habe. Also das ist auch eigentlich tragisch, dass eine alte Frau zum ersten Mal erlebt, was es heißt, sich zu entspannen. Natürlich hat es auch Wirkungen auf der psychischen Ebene. Menschen fühlen sich aufgehoben, geborgen. Sie können ein Vertrauen entwickeln. Oder eine Frau hat mir gesagt, ich habe immer so ein Angstgefühl mit mir herumgetragen, ein Leben lang. Das ist jetzt etwas leichter geworden. Und es gibt immer wieder Reaktionen auch auf der spirituellen Ebene. Dass jemand zum Beispiel sagt, ich fühle mich Gott viel näher. Oder eine Pflegefachfrau hat einmal zu mir gesagt, sie bringe mich noch dazu, an Gott zu glauben. So. Dann habe ich dann zu ihr gesagt, ja, das gibt Schlimmeres als das. Oder dass jemand sagt, also ich habe so einen Frieden in mir. Oder was ich Ihnen hier als Zitat mitgebracht habe, this man has shown me the way to heaven. Das hat ein Patient gesagt, der von Pfarrer Paddy, das war ein Pfarrer in Glasgow, so um 1950 herum, der viel Hand aufgelegt hat, der hat diesen Mann von Dermatitis wurde geheilt. Aber das war für diesen Mann nicht das Zentrale, sondern zentral war, Pfarrer Paddy hat mir den Weg zum Himmel gezeigt, nicht mich geheilt von meiner Dermatitis. Also das finde ich ein schönes Beispiel dafür, wie Menschen auch diese Ebenen selber gewichten. Was immer sofort geschieht beim Handauflegen, ist, dass Leute sich beruhigen, dass sie sich entspannen, dass sie sich wohlfühlen. Und in dem Sinn ist jedes Handauflegen natürlich erfolgreich, jetzt in Anführungszeichen. Dass diese Studie Comfort, die wir gemacht haben mit 20 Bewohnerinnen in Pflegeheimen, die hat als Hauptergebnis ergeben, dass nach 5 Wochen, 5-mal Handauflegen je im Abstand von einer Woche, die depressive Symptomatik signifikant, das heißt messbar, reduziert worden ist. Das war ein sehr schönes Ergebnis. Wenn Sie sich dafür interessieren, ich habe das alles zusammengefasst, das ganze Design, auch die Ergebnisse, das können Sie herunterladen auf meiner Webseite. Und den Artikel dazu, den haben Sie ja in der Tagungsmappe. Zurzeit sind wir an einer zweiten Studie, Handauflegen bei Menschen mit chronischen Schmerzen. Die läuft jetzt gerade, da werden die Ergebnisse erst im nächsten Frühling herauskommen. Die Frage ist nun eben, das haben wir vorhin auch schon gehört, wie deuten wir denn jetzt Gesundheit und damit auch Krankheit und Heilung? Selbstverständlich ist das geschichtlich und kulturell bedingt. Gesund ist, wer sich innerhalb einer Norm befindet, die wir jedoch selber setzen. Sie wissen das, wenn die Ärzte einen Grenzwert, zum Beispiel Cholesterin, hinuntersetzen, sind sofort Tausende von Menschen neu krank. Ist eine gute Arbeitsbeschaffung. Und die WHO-Definition, haben wir heute auch schon davon gehört, ist natürlich überzogen, wenn es heißt, die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Wir sind alle krank, oder? Nach dieser Definition. In der Medizin hat lange Zeit, und zum Teil ist das heute noch so, ein funktionales Krankheitsverständnis vorgeherrscht. Krankheit gilt als eine Funktionsstörung. Und das führt natürlich zu einer Reparaturmedizin. Gesund ist ein Mensch, der wieder funktioniert, oder? Repariert ist. Was dabei ausgeblendet wird, ist der kranke Mensch, sein Erleben der Krankheit, und auch sein Verhältnis, das ja gestört ist, das er nämlich zu sich selbst hat, durch das Erleben der Krankheit, des Krankseins, sowie sein Verhältnis zu seiner Mit- und Umwelt und dass er darunter leidet. Heute, das ist ein Wandel zum Glück in der Medizin im Gang hin zu einer mehr ganzheitlichen Sicht des Menschen. Und das führt jetzt auch neu zu ganzheitlichen Therapiekonzepten. Die biblische Deutung von Krankheit ist eine andere, da ist Krankheit ein akuter Mangel an Lebenskraft. Kranke fühlen sich im Bereich des Todes fern von Gott, sozusagen einer dunklen Macht ausgeliefert. Gott ist der Verursacher von Krankheit, das heißt, das Verhältnis des Menschen zu Gott ist in Frage gestellt. Was dabei etwas in den Hintergrund tritt, ist das physische Leiden des Menschen. Und Heilung bedeutet dementsprechend, dass das Verhältnis zu Gott wiederhergestellt wird, dass wieder eine gute Macht mein Leben beherrscht. Von guten Mächten sollen wir wunderbar geborgen sein. Das heißt, Krankheit betrifft den ganzen Menschen in all seinen existenziellen Dimensionen. Haudenschild schreibt, wenn der Leib als Ort des Selbstverständlichen in Not kommt, bedeutet das eine Krise des Selbstverständlichen. Das kann eine Sinn-, Existenz- und Identitätskrise auslösen. Neben Schmerzen und Leiden können zusätzlich auch Angst und Unsicherheit auftreten. Und was bedeutet das nun in diesem Zusammenhang, wenn wir von Heil oder Heilung sprechen? Etymologisch gesehen kommt das Wort aus dem Indogermanischen, Kailo, heißt ganz, vollständig. Also Heil verweist darauf, dass die Integrität des Menschen, die ja ein Ganzes ist, dass die durch eine Krankheit bedroht wird. Und was heißt da nun Heilung? Im medizinischen Kontext wird der Fokus auf das Wiederherstellen des Zustandes vor der Erkrankung gelegt. Man spricht ja davon, ich werde wieder gesund. Im religiösen Bereich wird der Fokus eher auf das Neugestalten von Beziehungen gelegt. Heilwerden ist nicht identisch damit, dass ich gesund werde. Ich kann eventuell mein Leiden besser ertragen. Zum Beispiel haben Schmerzpatienten mir gesagt, nach dem Handauflegen, die Schmerzen sind noch da, aber ich habe so einen Frieden in mir, dass sie mich nicht mehr so beeinträchtigen. Sie laufen eher so wie nebenher. Also ich kann besser damit umgehen. Also Heil könnte da heißen, ich kann mit den Schmerzen besser leben. Ich fühle mich trotz der Krankheit aufgehoben und nicht allein gelassen. Also wir könnten zugespitzt sagen, Heil betont eher die subjektive Seite des Krankseins, gesund eher die objektive Seite. Sie kennen wahrscheinlich diesen Spruch, wenn ich etwas habe, gehe ich zum Arzt, wenn mir etwas fehlt, gehe ich zur Pfarrerin. Handauflegen im Heilungsritual suggeriert, dass Krankheit und Heilung das Gebiet der Religion sei. Aber ist das nicht längst überholt? Wenn wir krank sind, wir alle wahrscheinlich, suchen wir Hilfe bei der Medizin. Mit allen Vorbehalten, die wir allenfalls haben gegenüber der Schulmedizin. Also wie ist das Verhältnis von Medizin und Religion? Heilung von Kranken, das lag ursprünglich im religiösen Bereich. Kranke wurden an Leib und Seele behandelt. Die Anfänge der institutionellen Krankenversorgung liegen im benediktinischen Mönchtum. Der Abt war der Arzt, der die Aufgabe hatte, die Gebrechen der Brüder zu heilen, die an ihrer Seele erkrankt waren. Und so wurde das Kloster zum Ort der Pflege des seelischen Heils, der Cura Animae, und auch der körperlichen Heilung, der Cura Corporis. Die Kirche hatte eine zwiespältige Haltung der Heilkunde gegenüber, weil Krankheit ja ein Teil war des göttlichen Heilplans. Und wenn wir jetzt da heilen, dann stellen wir uns in Widerspruch dazu. Das Argument dagegen war, der Heilberuf ist ein Gebot der Nächstenliebe. Und die mittelalterliche Vorstellung, die sich dann herausgebildet hat, war eben die, dass jeder Heilkundige ein Werkzeug Gottes ist. Also die Krankheit kommt von Gott, aber auch das Heilen kommt von Gott. Und Christus ist der höchste Arzt, das heißt, ohne göttlichen Beistand keine Heilung. Um 1200 setzte dann ein Säkularisierungsprozess ein und die Klostermedizin wurde verboten durch Konzilsedikte, drei Edikte im 12. und Anfang 13. Jahrhundert. Da wurde den Geistlichen die medizinische Ausbildung und Praxis untersagt. Die Klöster sollten sich auf ihre kirchlichen Aufgaben konzentrieren und von da an trennten sich Religion und Medizin. Vielleicht eine Klammer, interessant ist, dass daraufhin den Königen von England und Frankreich sakrale Macht zugeschrieben wurde. Also die Könige haben bei den Krönungsritualen Hand aufgelegt und sie galten als heilkräftig, vor allem bei einer Hautkrankheit, Skrofeln. Die gibt es heute nicht mehr, das ist eine schlimme Hautkrankheit. Letztmals wurde dieses Ritual praktiziert von Karl X., bei seiner Krönung 1825, 19. Jahrhundert. Heute hat die Medizin die Religion fast vollständig verdrängt aus dem Heilverfahren. Und erst in den letzten Jahren hat eben eine Gegenentwicklung eingesetzt, dass man Medizin und Religion als ergänzend anschaut. Also diese zwei Verfahren nicht Alternativen sind, sondern eben einander ergänzen zum Wohl der Kranken. Jetzt noch zwei, habe ich noch Zeit? 5 Minuten? Nicht? Okay. Kritische Anfragen, wird Religion verzweckt durch das Handauflegen? Natürlich besteht die Gefahr, Handauflegen kann man verzwecken, so wie man das Gebet, den Segen verzwecken kann. Und damit das eben nicht geschieht, braucht es diese innere Haltung und das ist eine Übung der Demut und des Vertrauens. Da muss man sich selber auch immer prüfen. Bin ich in Gefahr, das Handauflegen zu verzwecken? Und das Festhalten an der absoluten Unverfügbarkeit der Segenskraft kann auch bedeuten, dass Heilung einem Menschen zuteil wird, der eben das Handauflegen verzwecken will. Auch das ist ja möglich. In diesen Themenkreis gehört auch die Frage, die mir da gestellt wurde von der Vorbereitungsgruppe, soll Handauflegen in die Krankenkasse aufgenommen werden? Ich glaube, in die Grundversicherung, das ist illusorisch. Aber man könnte ja das als ergänzungsmedizinisches Verfahren anschauen. Aber ich glaube, da braucht es eine längere Diskussion, weil da die Spannung zwischen Unverfügbarkeit, Freiheit und institutioneller Einbindung sehr groß wäre. Eine zweite kritische Anfrage, ja, entstehen da nicht Abhängigkeiten? Wie kann man Abhängigkeiten vorbeugen? Ich glaube, überall da, wo ich meine eigene Person, mein Ego, meine Fähigkeiten ins Zentrum stelle, wenn ich sage, ich kann dich heilen, dann störe ich den Prozess und dann schaffe ich Abhängigkeiten. Deshalb scheint es mir wichtig, beim Handauflegen sich auch an gewisse ethische Richtlinien zu halten. Das heißt, keine Heilungsversprechen, medizinische, pflegerische Erkenntnisse einbeziehen, Behandlungen fortsetzen, nicht davon abraten, keine Diagnosen stellen, keine Interpretationen, keine finanzielle Ausbeutung und auch kein Dank für Heilung. Menschen können danken für die Zeit, die wir zur Verfügung stellen, für die Zuwendung, für das Handauflegen, aber was Heilendes geschieht, da gehört der Dank Gott oder dem, was diesem Menschen heilig ist, nicht uns. Und jetzt noch ein letztes: Muss ich glauben, um geheilt zu werden? Dein Glaube hat dich gerettet, suggeriert, dass der Glaube ausschlaggebend sei. Aber wie immer, wenn es um spirituelle Zusammenhänge geht, es ist eine Gratwanderung zwischen Eigenverantwortung und wirken lassen. Prinzipiell sind den Möglichkeiten der Heilung keine Grenzen gesetzt. Es ist alles möglich. Und hoffen dürfen wir das auch. Aber wir dürfen das nicht verknüpfen damit, wenn du in dem Sinn, wenn du musst genügend glauben, genügend hoffen, dann wirst du geheilt. Aber umgekehrt würde es einem Menschen auch schaden, wenn ihm jede Hoffnung genommen wird. Also wenn ich weiß, ich bin ein hoffnungsloser Fall, dann kann auch nichts geschehen, dann chronifiziert das meine Krankheit oder meinen Schmerz, mein Leiden. Wir wissen, dass unsere inneren Überzeugungen Einfluss haben auf den Heilungsprozess. Das wissen wir aus der Placebo-Forschung. Also es geht immer um diese Gratwanderung, hoffen, glauben, vertrauen und andererseits auch geschehen lassen. Hier einige Beispiele von Kirchgemeinden, in denen Handauflegen praktiziert wird. Das ist nicht abschließend, aber Sie sehen, es ist schon eine ganze Reihe von Gemeinden, die das Handauflegen außerhalb des Gottesdienstes anbieten. Und auch die Kirche hat dieses Thema aufgenommen. Hier nur ein kurzer Hinweis noch. Nächsten Frühling wird die dritte Tagung stattfinden, der Aus- und Weiterbildung Zürich. Da werden wir vor allem dann nach den Berührungspunkten fragen zwischen Handauflegen und medizinischem Handeln. Und das ist ein neues Angebot der Kirche, Aus- und Weiterbildungsstelle der Kirche, für diejenigen, die das Handauflegen in ihrer Kirchgemeinde einführen möchten. Da gibt es Einführungskurse für Freiwillige, die das praktizieren möchten, und ein unterstützendes Coaching für diejenigen, die ein solches Angebot leiten möchten. Ich habe hier Flyer, wenn sich jemand interessiert, könnt ihr oder sie euch gerne bei mir melden. Handauflegen, ein Auftrag der Kirche, so wie Josutis sagt, dass zum Schluss, wo Segen in Vollmacht vermittelt wird, können Kranke geheilt, Lebensmüde beflügelt, Sterbende befriedet und Trauernde getröstet werden. Ich danke Ihnen.